Wir haben die letzten Male die Berufung von Samuel gesehen, also letztes Mal, und davor den ganzen Hintergrund zu Samuel, seine Herkunft. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie Gott den Samuel als Richter und als Prophet des Herrn berufen hat. Und heute gibt es ein bisschen Action, also relativ viel Action, wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Kapitel 4, Vers 1. Und Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf. Und sie lagerten sich bei Eben-Eser, und die Philister lagerten sich zu Afek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf, also in die Schlachtreihen zum Kampf. Und der Kampf breitete sich aus, und Israel wurde von den Philistern geschlagen, und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lass uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Da sandte das Volk nach Silo, und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hufni und Pinhas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Philister waren zu der Zeit, können wir sagen, die Erzfeinde von Israel. Philister, dieses Volk, was in 5 Staaten an der Küste im Gazastreifen gewohnt hat. Und die Philister sind immer stärker geworden. Die Philister hatten Importe aus Griechenland, neue Waffensysteme, Rüstungen und so weiter. Kamen ursprünglich von Kreta, die Philister, von so einer Militäraristokratie, und die wurden immer stärker. Wir haben gesehen, dass zur Zeit des letzten Richters von Simson, dass es da um die Philister ging, das waren die Feinde, und damals hatte ihnen der Simson noch ein bisschen was auswischen können, jetzt werden die Philister immer stärker. Und es kommt hier zum Kampf, und sie fügen den Israeliten eine Niederlage zu. Ich meine, 4000 Mann fallen, das tut weh. Und die Israeliten sagen: Warum hat uns der Herr geschlagen? Wir wissen warum. Zeit der Richter, jeder tat, was ihm gefiel in seinen Augen, was recht war in seinen eigenen Augen. Jeder hat sein eigenes Ding gedreht, sie haben gegen den Herrn rebelliert. Deswegen konnten sie vor ihren Feinden nicht bestehen. Das haben wir schon im ganzen Richterbuch gesehen. Wenn immer Israel treu war und auf den Herrn vertraut hat, war der Herr mit ihnen. Das war der Schlüssel für Sieg in diesem Kampf, in dem sie stehen. Wenn immer sie sich abgewandt haben von ihm, dann waren die Feinde stärker. Also eigentlich eine blöde Frage. Warum konnten wir nicht bestehen? Warum wurden wir geschlagen? Sie waren rebellisch gegen den Herrn. Und dann sagen sie: Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Sie haben sich erinnert: Hoppla, wir haben ja noch unseren Gott in irgendeiner Box dort, in so einer Schachtel, in der Kiste. Das ist, was die Bundeslade war. Hatten Gott bequem in einer Kiste drin, und der war irgendwo weg im Heiligtum, und sie haben sich eigentlich nicht viel um ihn gekümmert, ja, bis es ihnen dreckig ging. Und dann holen sie jetzt diese Bundeslade, die ein Zeichen war für die Herrlichkeit Gottes, für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, der Thron Gottes, wenn wir so sagen wollen, in der Mitte seines Volkes, holen diese Bundeslade jetzt in das Schlachtfeld. Und mit der Bundeslade kommen die beiden Söhne von Eli, dem Hohenpriester, Hofni und Pinhas. Das waren diese 2 unmoralischen Kerle, von denen wir vor 2 Kapiteln gelesen haben. So eine religiöse Sache. Okay, wir haben unseren Gott da irgendwo in einer Box, und dann haben wir noch 2 Priester, die leben zwar auch nicht das, was Gott sagt, aber war eine religiöse Angelegenheit. Sie haben gedacht, das wird ihnen Sieg bringen. Statt wirklich umzukehren und Buße zu tun, sich auf den Herrn auszurichten, drehen sie so ihr kleines religiöses Ding. Und das können wir auch machen in unserem Leben. Viele Leute leben so, dass sie Gott links lieben lassen in ihrem Leben, und dann, wenn irgendwas Schlimmes passiert, plötzlich erinnern sie sich dran. Naja, ich habe ja Gott noch irgendwo in der Schublade oder in irgendeiner Schachtel versteckt, im Hinterhof oder im Keller meines Lebens. Und plötzlich erinnern sie sich an Gott. Und es geschah, Vers 5, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Und die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister und sagten, Gott ist ins Lager gekommen. Das waren Heiden, das waren auch so Abergläubische. Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sagten, wehe uns, denn solches ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes erretten? Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Können Sie sich noch erinnern, 500 Jahre danach. Die Feinde Israels hatten hier ein besseres Gedächtnis als die Israeliten. Konnten sich an die großen Werke des Herrn erinnern. Und dann sagen sie im Vers 9, seid tapfer und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Haben irgendwie die Panik, der mächtige Gott kommt ins Lager, aber statt sich zum wahren und lebendigen Gott Israels zu bekehren, sagen sie, lasst uns stärker gegen ihn kämpfen, sozusagen, damit wir den Israeliten erdienen müssen. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen, so dass sie flohen, jeder in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß und es fielen in Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas kamen um. Genauso wie Samuel das prophezeit hat oder der Prophet das prophezeit hat. Gott lehrt den Israeliten hier eine Lektion. Und die ist, Religiosität bringt dir überhaupt nichts in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Erinnert euch dran, die Kämpfe, von denen wir hier in der Bibel lesen, sind Illustrationen für geistliche Kämpfe für uns. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir führen keine Kriege, wir kämpfen gegen Versuchungen, gegen unsere eigene sündige Natur, gegen geistliche Mächte. Und Religiosität bringt uns nichts. Äußere Dinge. Ja, wir haben Gott irgendwo in der Box, für Sonntagmorgen, einmal in der Woche und sonst ist es uns ziemlich egal. Das ist Religiosität. Rein äußere Handlungen, ohne dass das Herz wirklich dabei ist. Und das bringt ihnen nichts. Religiosität bewirkt überhaupt nichts in unserem Leben. Äußere Dinge, wenn das Herz nicht dahinter steht. Wir können im Kreis tanzen, wir können uns 10-mal taufen lassen, es nützt uns überhaupt nichts, wenn kein lebendiger Glaube da ist. Gott will nicht irgendwo in der Box im Keller unseres Lebens oder am Dachboden unseres Lebens untergebracht sein und dann ab und zu holen wir raus. Nee, Gott will der Herr sein in unserem Leben. Jeden Tag. Will, dass wir jeden Tag Zeit mit ihm verbringen. Wie wir am Sonntag gelernt haben. Wo er gesagt hat, verleugne dich selbst und folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf, täglich. Das ist im Lukas-Evangelium. Und folge mir nach. Denn wer sein Leben festhalten will, wer es gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen, hat Jesus gesagt. Das ist, was Gott von uns will. Er will eine Liebesbeziehung, Gemeinschaft mit uns jeden Tag. Dass wir jeden Tag uns selbst sterben und dass wir sagen, du sollst der Chef sein in unserem Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will das tun, was du von mir willst. Und so Religiosität bringt ihnen nichts in diesem geistlichen Kampf. Vers 12, da lief ein Mann von Benjamin vom Schlachtfeld und kam noch an demselben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf, das war ein Zeichen von Trauer. Und als er ankam, siehe, da saß Eli auf seinem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin. Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann ankam, um es in der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt um Hilfe. Als aber Eli das laute Schreien hörte, sagte er, was ist das für ein großer Lärm? Und der Mann kam eilends und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da sagte der Mann zu Eli, ich bin der, der von dem Schlachtfeld gekommen ist und bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Und Eli sagte, wie ist es gegangen, mein Sohn? Und der Bote antwortete und sagte, Israel ist von den Philistern geflohen. Es wird immer schlimmer. Er fängt mit dem wenigsten Schlimmen an und dann wird es immer schlimmer. Israel ist vor den Philistern geflohen. Auch hat es eine große Niederlage im Volk gegeben. Gemetzel eigentlich. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Pinhas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen worden. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick und starb, denn alt war der Mann und schwer. War ein fetter, alter Kerl. Das ist eine schlechte Kombination. Und er fällt und bricht sich das Genick. Er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Und es kommt noch schlimmer. Und seine Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, war schwanger und sollte bald gebären. Also war irgendwo im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft, schätze ich mal. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen worden war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Also hat eine Frühgeburt gehabt hier. Und als sie im Sterben lag, ist gestorben bei dieser Geburt, da sagten die Frauen, die um sie her standen, fürchte dich nicht, denn du hast deinen Sohn geboren. Und das war Grund zum Feiern in Israel, wenn eine Frau einen Sohn geboren hat. Aber sie antwortete nicht und nahm es sich nicht mehr zu Herzen. War schon so deprimiert und so tot vielleicht. Und sie nannte den Jungen Ichabod. Das bedeutet so viel wie nicht Herrlichkeit. Um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Tragödie, ne? Ihr Schwiegervater ist gestorben, ihr Schwager und ihr Mann am selben Tag. Und jetzt stirbt sie. Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Namen haben damals oft mit den Umständen zu tun gehabt. Und so nennen sie dieses Kind nicht Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Oder vielleicht war es eher umgekehrt. Weil das Volk gegen Gott rebelliert hat, hat er sein Volk verlassen, ist die Herrlichkeit weg und deswegen hat auch die Bundeslade, das äußere Zeichen, eigentlich nicht viel gezählt.
Ist das so ein arabischer Name gewesen oder was war das für ein Name?
Hebräischer Name. Ichabod, nicht Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen. Das kann auch uns passieren in unserem Leben oder kann Gemeinden passieren, wo die äußeren Dinge sind noch da, Bundeslade ist noch da, äußerlich sieht alles toll aus, aber die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen, die Gegenwart des Herrn. Und wir gegen Gott rebellieren, wir können weiter noch super religiös leben, nach außen hin. Wir können uns als Gemeinde überhaupt nicht auf den Herrn ausrichten, aber super religiös wirken und viele Programme haben und Dinge auf die Beine stellen und viel Bewegung sein. Eins der lebendigsten Wesen ist ein, oder aktivsten Wesen ist ein Händel, ein Hähnchen, dem der Kopf abgehauen wurde. Das rennt herum wie verrückt. Aber der Kopf ist ab, da ist kein Leben mehr drin. So kann es auch uns als Christen gehen. Oder so kann es uns Gemeinden gehen. Wenn wir auf das vergessen, was wirklich wesentlich ist, auf den lebendigen Gott, auf Beziehung mit ihm. Und einfach äußerlich unsere Programme runterspulen und irgendwie religiös in den Gottesdienst gehen, aber Gemeinschaft mit ihm nicht pflegen. Und das kann sehr langsam anfangen. Es ist so wie ein Zug, wenn er in voller Fahrt ist, der bleibt nicht gleich stehen, wenn die Power weg ist, wenn der Strom ausfällt, sagen wir, der rollt noch ein Stückchen weiter. Und es kann oft so unbemerkt sein, dass wir ja irgendwie klein anfangen, den Herrn zu vernachlässigen. Ja, meine stillen Zeiten mit ihm, bin zu gestresst, habe keine Zeit. Dass wir uns in irgendwelche Aktivität verrennen. Und dann schon langsam werden wir trockener und fühlen uns ferner und ferner von ihm und dann gehen wir kleine Kompromisse ein in unserem Leben. Und wenn wir mal einen kleinen Kompromiss eingegangen sind, dann fällt es leichter, den nächsten einzugehen und einen größeren und irgendwo sind wir dann weit weg von Gott. Die äußere Hülle stimmt vielleicht noch, wir haben noch das Kreuz und das Worshipper-T-Shirt an, aber in unserem Herzen sind wir weit weg von ihm. Wir sind Ichabod geworden, nicht Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen. Kapitel 5. Als die Philister die Lade Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Eben-Eser nach Ashdod. Das war eine dieser 5 Städte der Philister. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Dagon war ihr Gott. Das war so ein Fischgott, das war irgendwie so ein Mittelding zwischen einem Fisch und einem Menschen, also so wie die kleine Meerjungfrau, nur wahrscheinlich ein bisschen hässlicher, weil es keine Jungfrau war, aber irgendwie so ein Fisch mit einem Männeroberteil, Oberkörper. Das war so die höchste Gottheit bei denen, der Dagon. Also sie nehmen die Bundeslade, Repräsentation für Gott, und stellen sie in das Haus, in den Götzentempel ihres Gottes. Wollen damit ausdrücken, unser Gott ist stärker als der Gott Israels. Deswegen konnten wir siegreich sein in dieser Schlacht. Und Gott wird ihnen hier beibringen, dass es nicht so ist. Gott musste Israel eine Lektion lernen, dass es nicht um Religiosität geht und dass Religiosität, äußere Dinge keinen Sieg bringen in diesem geistlichen Kampf, sondern nur Umkehr und wirkliches Hinwenden zu Gott. Und er wird den Philistern jetzt lehren, dass er der wahre Gott ist und dass Dagon eigentlich ein ziemlich unnötiger Götze ist. Vers 3. Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht vor der Erde, vor der Lade des Herrn. Also in dieser anbetenden Haltung. Gott hat gezeigt, wer der wahre Gott ist und wer der Götze ist hier, wer wirklich stärker ist. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Das müsste ihnen zum Denken geben. Wenn du deinen Gott nehmen kannst, der am Boden liegt und du musst ihn irgendwo hinstellen, dann ist dein Gott nicht groß genug. Und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht, auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Also irgendwie so ein Fischteil liegt da noch rum. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf den heutigen Tag. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdoditern. Die haben es irgendwie nicht geschnallt. Ich meine, was für ein Gott ist das? Jetzt liegt da ohne Kopf, ohne Hände irgendwie so ein Fischteil, so ein Fischburger irgendwas da auf dem Angesicht vor, oder das hat er ja nicht mehr gehabt, vor der Bundeslade Gottes. Irgendwie hätten sie schnallen sollen, dass sie nicht Sieg hatten, weil der Gott Israel so schwach ist. Aber sie haben nicht gehört. Eigentlich das Vernünftige wäre gewesen zu sagen, der Gott Israels ist der wahre Gott, der ist stärker als unser Gott. Wir wollen ihn anbeten und ihm nachfolgen. Aber das tun sie nicht. Sie glauben hier ihren Dagon wieder zusammen und treten nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf den heutigen Tag, weil dort sein Kopf hingekollert ist. Haben festgehalten an ihrem Götzen. Warum haben die das getan, denkt ihr? Ich denke, wie so viele festhalten an ihren Götzen. Obwohl sie vielleicht erkennen, ja, es gibt Gott, es muss Gott geben. Die Bibel sagt uns, Gott lässt sich nicht unbezeugt. Wer wirklich nachdenkt, der muss glauben. Gott bezeugt sich in seiner Schöpfung, in dem wunderbaren Plan, der da ist, wo ein Plan ist, muss ein Plan ergeben. Er bezeugt sich uns in unserem Gewissen. Wir können erkennen, dass es irgendwo einen perfekten Maßstab gibt. Unser Gewissen, der uns verdammt, der uns schuldig erklärt. Und wir haben Gottes Wort, wir haben Jesus, der uns die Lösung dafür offenbart. Und auch viele wollen ihm danach folgen. Und ich glaube, Grund ist dasselbe, wie ich annehme, dass er hier ist. Die wollten ihrem Dagon ihre Religion nicht aufgeben, weil diese Religion ihren Lebensstil gerechtfertigt hat. Dagon war so der oberste Gott, war der Vater von dem Gott Baal. Der war der Gott für das Wetter und für Fruchtbarkeit in einem gewissen Sinn. Und dann die weibliche Göttlichkeit auf der anderen Seite war die Aschera. Das war so eine Göttin, die mit ganz vielen Brüsten da beladen war, war auch eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese Götzen wurden angebetet durch sexuelle Sünde letztendlich, durch Tempelprostituierte, durch Perversität. Und die wollten das nicht aufgeben, denn Philistern hat es getaugt. Die wollten ihren Lebensstil nicht lassen. Deswegen halten sie fest hier an ihren Götzen, obwohl der offensichtlich ein Nix ist. kein Gott ist, statt zum wahren Gott umzukehren. Wie viele Leute heute, denke ich, sehr wohl erkennen können, dass es Gott gibt, aber sie wollen sich nicht reinreden lassen in ihr Leben und ihr Leben nicht ändern. Und das ist oft der wahre Grund, warum sie Gott nicht haben wollen oder warum sie vielleicht dann intellektuelle Probleme vorschieben. Aber ich habe schon so oft erlebt, dass du mit Leuten redest und ich kann nicht glauben, weil das und das, und dann redest du mit ihnen, widerlegst alle ihre Argumente, zeigst es, nee, es muss Gott geben und du bist verantwortlich vor ihm und nee, aber ich will trotzdem nicht glauben. Ist nur vorgeschoben. Es geht um ganz andere Dinge. Wollen wir uns sterben? Wollen wir unseren Lebensstil ändern? Wollen wir Gott nachfolgen? Sieh, der Gott möchte nicht in irgendeiner Box irgendwo im Schrank in unserem Leben sein. Gott will der Herr unseres Lebens sein. Und da sind viele Menschen nicht bereit, das anzunehmen. Die wollen ihr eigener Gott sein. Die wollen ihr eigener Herr sein. Und so auch hier die Philister. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdoditen. Und er brachte Verderben über sie und er schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Beulen, manche glauben, dass es Pest war, andere glauben, dass es Hämorrhoiden waren. Das Wort kann auch das bedeuten. Also vielleicht, dass es sogar mit dieser sexuellen Sünde irgendwo in Verbindung stand, mit dieser Perversität, dass Gott das gerichtet hat. Und als die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie, die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben. Wir wollen nicht umkehren, schicken lieber die Lade weg. Denn seine Hand liegt hart auf uns und auf unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Und sie antworteten, lass die Lade des Gottes Israels nach Gat bringen. Ich frage mich, ob sie denen von den Hämorrhoiden oder der Pest erzählt haben. Haben sie einfach weitergeschickt in die nächste Stadt der Philister. Und es geschah, nachdem sie sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine sehr große Bestürzung. Die Leute wollten nicht umkehren durch dieses Zeichen, was Gott ihnen gegeben hat, dass ihr Götze vor der Bundeslade am Boden liegt. Jetzt spricht Gott ein bisschen lauter zu ihnen. Es entstand eine sehr große Bestürzung, denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, dass Beulen an ihnen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron, zu der nächsten Stadt. Und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Ekroniter um Hilfe und sagten, sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehrt und mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen. Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Und die Lade des Herrn war 7 Monate im Gebiet der Philister. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange es braucht, bis Leute endlich umkehren. Bis Leute es endlich schnallen. 7 Monate. Ich weiß nicht, ich würde mal denken, 1 Monat lang Hämorrhoiden wäre zu lang oder Bestbeulen. 7 Monate. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lass uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Und sie antworteten nach der Zahl der Fürsten der Philister, 5 goldene Beulen oder Hämorrhoiden, das will ich mal gern sehen, so eine goldene Hämorrhoide, wie das aussieht, und 5 goldene Springmäuse. Also offensichtlich waren auch Mäuse in dem Land, werden wir noch später sehen, die auch die Ernte zerstört hat. Vielleicht waren auch die Träger von dieser Pest oder von dieser Seuche. Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch allen und euren Fürsten gewesen. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäusen, die das Land zugrunde gerichtet haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über eurem Land. Warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie nicht ziehen, als der Herr ihnen mitgespielt hatte und sie zogen weg? Also seid nicht so blöd wie die Ägypter, wo es erst ganz krass werden musste, bevor sie gehört haben. So macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf denen noch kein Joch gekommen ist. Und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut ihn ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Land nach Bet-Schemesh zugeht, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass es nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Also sie testen hier nochmal. Sagen, lasst uns säugende Kühe nehmen, auf denen noch nie ein Joch gelegen ist. Also es wäre total gegen die Natur, dass diese Kühe wirklich in die Richtung von Israel gehen. Erstens mal haben wir Kühe, auf denen noch nie ein Joch war. Die würden eher rebellieren gegen dieses Joch, als da mit dem Wagen in geordneter Richtung voranzuschreiten. Und zweitens waren säugende Kühe und sie haben ihre Kälber daheim gelassen bei den Philistern. Natürliche Mutterinstinkt der Tiere wäre gewesen, zurück zu den Kälbern zu gehen und nicht in die entgegengesetzte Richtung nach Israel. Und das haben sich diese Wahrsager und diese Priester der Philister ausgedacht. Also wenn diese Kühe gegen ihren natürlichen Instinkt nach Israel gehen, dann war das wirklich vom Herrn. Wenn nicht, dann war es einfach ein Zufall gewesen. Und die Männer machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Schemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immerfort, waren keine glücklichen Kühe, und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bet-Schemesh. Und die von Bet-Schemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung. Also es muss so Mai, Juni gewesen sein, da war die Weizenernte. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Herr kam auf das Feld Josuas des Bet-Schemiters und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und sie stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Bet-Schemesh war eine Levitenstadt, genauer gesagt noch eine Priesterstadt. Also die Leute, die hier geopfert haben, die konnten das auf die richtige Art und Weise tun. Das durften ja nur Priester tun in Israel. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gat eine und für Ekron eine. Für jede dieser fünf Stadtstaaten der Philister. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein Abel, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Josuas des Bet-Schemiters liegt. Übrigens habe ich vergessen vorhin zu erwähnen, diese Schlacht zwischen den Philistern und den Israeliten, wo die dann die Bundeslade weggenommen haben, das ist auch historisch bezeugt. Also es wurde eine Inschrift gefunden, wo von dieser Schlacht geschrieben steht, ich glaube in einer der Städte der Philister, wo das auch beschrieben ist, dass sie den Israeliten die Bundeslade weggenommen haben. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Vers 19. Und er, der Herr, schlug die Leute von Bet-Schemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Heilige Gott, was haben die gemacht? Sie haben die Lade Gottes irgendwie inspiziert, die Bundeslade. In manchen Übersetzungen steht, dass sie hineingeschaut haben in die Lade Gottes. Wer erinnert sich von euch, was drin war in der Bundeslade?
Gesetzestafeln.
Genau, die 10 Gebote. Stab Aarons, ja.
Manna.
Aber vor allem die 10 Gebote, die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten, das Gesetz. Römerbrief, die Bibel sagt uns, das Gesetz klagt uns an. Die Gebote sind dazu da, um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind vor Gott. Und was die Leute gemacht haben, sie haben wahrscheinlich in die Lade reingeschaut, das heißt, sie haben diesen Sündedeckel, der oben auf der Lade war, aufgemacht, um das Gesetz zu inspizieren. Sündedeckel. Das war diese Deckplatte, wo, wenn der Versöhnungstag war, sie die Sünden des Volkes bekannt haben und symbolisch auf dieses Opfertier gelegt haben, das wurde getötet, geschlachtet und das Blut dieses unschuldigen Opfertiers, was stellvertretend für die Sünden des Volkes gestorben ist, wurde auf diesen Sühnedeckel drauf gespritzt und hat sozusagen die Sünden des Volkes bedeckt, sodass Gott dieses Gesetz, was uns anklagt, nicht mehr sieht, sozusagen, wenn er von oben von seiner Herrlichkeit draufschaut, sondern es ist bedeckt durch das Blut des Lammes. Ein Bild natürlich alles auf das, was Jesus für uns getan hat. Gott bereitet durch all diese Dinge das Volk Israel und alle Menschen auf Jesus vor. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus war derjenige, der für unsere Schuld bezahlt hat. Er ist unser Sühnedeckel, sozusagen. Und was hier passiert ist, die haben den Sühnedeckel, die haben Gnade weggenommen, um das Gesetz zu inspizieren. Das ist immer eine schlechte Idee, wenn Menschen gesetzlich werden. Wenn Menschen sagen, ich kann mich aus eigener Kraft zu Gott hin verdienen, wenn ich die 10 Gebote halte. Oder ich kann Gott gefallen, weil ich versuche, nach seinen Geboten zu leben, weil ich so ein braver Christ bin. Und es ist gut, nach seinen Geboten zu leben, weil es ist heil, so zu leben. Deswegen sagt Gott uns diese Dinge. Aber wir können uns nicht den Himmel verdienen und wir können uns keinen Segen von Gott verdienen durch. Dass ich sage, hey, ich gehe 3-mal in der Woche in die Gemeinde, deswegen wird Gott mich mehr segnen als dich, weil du gehst nur 1-mal. Und ich lese 5 Seiten in der Bibel jeden Tag und du nur 1, deswegen wird Gott mich 5-mal so viel segnen. Und ich halte all diese kleinen Regeln und diese kleinen Gebote. Und deswegen nimmt Gott mich an und wird Gott mich segnen. Nee, das funktioniert nicht. Wenn wir Gnade, wenn wir Barmherzigkeit wegnehmen, wenn wir Jesus aus dem Bild rausnehmen, dann ist das Gesetz. Und dann werden die Leute erschlagen. Das Gesetz bringt uns um. Das ist der Zweck vom Gesetz. Es tötet uns geistlich. Niemand kann vor Gott bestehen. Alle sind schuldig geworden und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, heißt es im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Gesetzlichkeit. Wenn wir versuchen, uns zu Gott hinzuverdienen, aus eigener Energie, das funktioniert nicht. Schlagt vielleicht mal auf Römerbrief Kapitel 7. Sehen wir die Erfahrung, die der Paulus hatte. Paulus, ein sehr gerechter Mann, der nicht irgendwie so ein nachlässiges Leben gelebt hat, sondern der wirklich Gott gefallen wollte. Und er ringt hier aus eigener Anstrengung. Und er sagt, das, was ich vollbringe, das erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Römer 7, Vers 15. Vers 17, er sagt, nun aber vollbringe nicht ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Er kommt drauf, dass man aus eigener Kraft kein gottesfürchtiges Leben leben kann. Und er sagt, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Er sieht, dass 2 Naturen in ihm sind. Die natürliche, sündige Natur, die wir natürlich haben, und dann, wenn wir uns bekehren, schenkt Gott uns ein neues Herz. Und wir bekommen ganz neue Impulse von ihm, eine neue Natur. Und das kämpft hier miteinander. Und er sagt, ich finde bei mir, dass ich, der das Gute tun will, dass nur das Böse vorhanden ist bei mir. Am Innern habe ich Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber er kann es trotzdem nicht halten. Und dann sagt er zu Schluss, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer wird mich retten von dieser sündigen Natur, von meinem eigenen Fleisch, nennt die Bibel das. Meine eigene Anstrengung, meine eigene menschliche Energie. Wo Paulus hier drauf kommt, ist, dass er aus eigener Kraft ein gottesfürchtiges Leben leben kann. Ein heiliges Leben. Das funktioniert nicht. Das ist Gesetzlichkeit. Es gibt gesetzliche Ungläubige, die glauben, sie können sich durch gute Werke oder irgendwelche Rituale oder meditieren oder sonst irgendwas zu Gott hinverdienen. Und das klappt nicht, weil das kann unsere Sünde nicht wegnehmen, die uns von Gott trennt. Und dann gibt es gesetzliche Christen, die glauben, sie können sich von Gott was verdienen, weil sie irgendwelche Gebote oder Regeln halten. Oder sie können aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft richtig leben. Und das funktioniert nicht. Paulus kommt letztendlich an dem Punkt, nach diesen Kämpfen, wo er sagt, ich weiß, dass in mir, in meiner eigenen Kraft, in meinem Fleisch, dass da nichts Gutes wohnt. Jesus hat gesagt, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Paulus kommt an den Punkt, wo er so verzweifelt ist, dass er sagt, ich elender Mensch. Und dann sagt er, wer wird mich retten? Nicht mehr länger, wie werde ich mich retten? Meine Kraft, mein Programm. Was wird mich retten? Meine große Anstrengung, sondern er sagt, wer wird mich retten? Jesus. Statt Selbstvertrauen, Jesus vertrauen. Statt ringen aus eigener Kraft mit Versuchung, mich zu Jesus hinzuwenden, sagen, Jesus, du lebst in mir. Dein siegreiches Leben, dein Auferstehungsleben ist in mir. Du bist fähig, dem zu widerstehen. Du bist fähig, siegreich zu leben. Siegreiches Leben ist nicht unser Leben, das Gott irgendwie stärkt. Es ist sein Leben, was er durch uns lebt. Deswegen sagt uns Jesus, wir müssen uns selbst sterben, sodass er durch uns leben kann. Das ist siegreiches Leben. Und das ist, wie wir siegreich sein können im Umgang mit Sünde, mit Versuchungen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Ringen. Diese Götzen in unserem Leben vielleicht, der Dagon in unserem Leben. Es bringt nichts, wenn wir mit dem Dagon kämpfen. Ist einfach, bringen wir die Gegenwart des Herrn hin. Dann wird der Dagon umfallen in unserem Leben, so wie wir es in der Geschichte hier gesehen haben. Wie vertreibt man Dunkelheit? Nicht, dass man Dunkelheit anschreit und mit Dunkelheit kämpft, man schaltet einfach das Licht ein. Und Jesus ist das Licht. Es bringt nichts, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu kämpfen. Wenn wir von mir sagen, ich will meine Gedanken reinbewahren, sagen wir als Männer, kämpfe mit Lust irgendwo und ich möchte nicht irgendwie an nackte Frauen denken oder an irgendwelche perversen Dinge und ich konzentriere mich darauf, ich werde das nicht tun, ich werde nicht dran denken. An was werde ich denken? Oh nein, habe ich schon wieder dran gedacht, das bringt nichts. Je mehr wir uns drum drehen, desto mehr werden wir reingezogen und desto mehr werden wir gefangen von dieser Sache. Oder, keine Ahnung, vielleicht Habsucht. Wenn du sagst, oh, du siehst dieses tolle Kleid, du kannst es eigentlich nicht leisten, aber ich muss es haben. Oh, nein, aber ich werde es nicht tun, ich werde es nicht kaufen, nein, ich werde es nicht machen. Oh, und je mehr du dich drum drehst, desto habsüchtiger und desto mehr eingenommen davon wirst du. Und das funktioniert nicht. Ich habe immer das Beispiel, wenn ich sage, denk nicht an einen roten Elefanten. Denk bitte nicht an einen roten Elefanten, okay? Nicht an einen roten Elefanten denken. Woran denkst du? Roten Elefanten? Und so ist es mit Sünde. Wenn wir uns auf Sünde, aus eigener Kraft, auf dieses Ringen, auf unsere Feinde sozusagen konzentrieren, dann werden wir versagen. Der Schlüssel ist, dass wir uns abwenden von der Sünde und zu Jesus hinwenden. Und ich sage, stell dir einen Sonnenuntergang vor über dem Meer. Das Wasser rauscht. Die Sonne spiegelt sich in den verschiedenen Farben, in den Wellen. Herrlich, es ist still, ein paar kühler Wind weht. Wer denkt noch an roten Elefanten? Niemand mehr. Ne? Und genauso ist es in unserem geistigen Leben. Wir müssen uns abwenden von dem Kampf mit der Sünde, wir müssen uns hinwenden zu Jesus. Vielleicht besser, statt im Gedanken zu kämpfen, und ich wäre nicht besser, ein Lobpreislied zu singen, auf Jesus zu schauen. Das ist ein Schlüssel in unserem Leben. Das ist wichtig. Und wir müssen diesen Sühnedeckel drauflassen. auf der Bundeslade. Wir brauchen Gnade. Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern Gott segnet uns wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, Gott segnet den Menschen, den Mann, die Frau, die sagt, ich vertraue nicht auf meine Sachen, sondern ich vertraue auf dich, Gott. Und ich erwarte, dass du mich segnest, weil Jesus für mich gestorben ist und weil ich ihm vertraue. Deswegen rechne ich mit dir, Gott. Solche Menschen können mit Gottes Segen rechnen. Wenn wir das Gesetz hervorkramen und anfangen, gesetzlich zu sein, und wenn ich das und das tue, dann wird Gott mich segnen. Wisst ihr, was es macht? Das bringt uns um, wie diese Männer hier. Gesetzlichkeit raubt uns unsere Freude, raubt uns unser geistiges Leben, raubt uns unsere Kraft. Wir werden nie siegreich sein, wenn wir ein gesetzliches, christliches Leben leben wollen. Und er schlug die Leute von Bet-Schemisch, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemisch sagen, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Das ist richtig, Gott ist heilig. Wer vermag zu bestehen? Nicht der, der allein kommt, sondern nur der, der mit dem Lamm Gottes kommt. Der das Opfer Jesu für sich angenommen hat. Der kann bestehen vor einem heiligen Gott. Den Sühnedeckel, wenn der unsere Schuld bedeckt. Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sagten, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Haben nichts erzählt, dass da Leute umgekommen sind. So ähnlich wie bei den Philistern. Bundeslade ist ihnen dann zu heiß geworden. Jetzt sagen sie der nächsten Stadt, hey, kommt, holt euch die Lade, das ist doch cool, die bei euch zu haben. Und die Männer von Kirjat Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf den Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eliasar über die Lade des Herrn zu wachen. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre. Und das ganze Haus Israels wehklagte hinter dem Herrn her. Können wir glauben, die hatten Grund genug zu klagen. Besiegt von den Philistern, ihr Heiligtum war zerstört. Offensichtlich haben die Philister auch Silo und das Heiligtum zerstört. Zigtausende sind umgekommen. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Das war der Schlüssel in der ganzen Geschichte Israels für ein siegreiches Leben. Dass sie auf dem Herrn vertraut haben. Dass sie Buße getan haben, umgekehrt sind von ihm. Es war ein geistlicher Kampf hier. Nicht die Stärke des Heers, sondern dass der Herr mit ihnen war. Das war der Schlüssel. Und seht hier, was Samuel sagt. Er sagt, richtet euer Herz auf den Herrn. Das ist der erste Schritt, wenn wir Buße tun. Dass wir in unserem Herzen umkehren. Buße tun heißt Richtung ändern. So sagen, das ist falsch, ich gehe nicht mehr weiter in die Richtung, sondern ich gehe in die andere Richtung. Es ist zuerst eine Herzensentscheidung. Aber dann sagt er auch, tut die fremden Götter und die Astaroth, diese Fruchtbarkeitsgöttin, aus eurer Mitte weg. Auch äußerlich. Wenn wir Richtung wechseln, dann wird das Auswirkungen haben in unserem Leben. Dann sind da vielleicht Dinge, die wir wegschmeißen müssen. Jesus hat gesagt, wenn ich was zur Sünde verführt, dann schneide es ab und wirf es weg. Wenn dich das Internet zur Sünde verführt, dann bau dir einen Filter ein. Wenn es der Fernseher ist, der dir deine stille Zeit und die Gemeinschaft mit Gott raubt, weil du stundenlang vor der Kiste hockst, dann stell das Ding in den Keller. Wenn es Alkohol ist, dann geh nicht mehr saufen, dann geh nicht mehr ins Pub, sondern bleib daheim bei deiner Familie. Ist wahrscheinlich auch besser für die Familie. Was sich zur Sünde verführt, das schmeiß weg. Also zuerst Buße, Umkehr, eine Entscheidung in unserem Herzen, aber dann ist es auch ganz praktisch, dass wir echt volle Sache machen. Das ist, was Samuel hier sagt. Leute, kehrt um zu Gott, macht ganze Sache mit ihm, nicht nur dieses äußerliche, religiöse Gehabe. Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Also wir haben hier eine Reformation, eine Erweckung in Israel. Sie kehren wirklich um. Und Samuel sagt, ihr versammelt ganz Israel in Mizpah und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Das war auch so eine symbolische Handlung der Hingabe. Sie haben ihr Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Wasser war auch was Kostbares damals. Symbol der Hingabe. Sie fasteten an demselben Tag, auch als Zeichen der Buße, und sagten dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Also bekennen, dass sie missgebaut haben, dass sie in die falsche Richtung gegangen sind. Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel in Mizpah sich versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. So ähnlich wie beim Yom Kippur-Krieg 1973, wo sie auch Israel überfallen haben an ihrem Festtag. Sie haben gedacht, okay, ja, da sind die wehrlos, die sind gerade mit Gebet, mit Opfern beschäftigt, die sind abgelenkt, jetzt können wir sie überfallen, die Philister. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel, lass nicht ab, führ uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister errettet. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es als Brandopfer für den Herrn. Wieder ein Milchlamm, ein Baby, Schäfchen, was noch gesäugt wurde von der Mutter, ein kleines unschuldiges Wesen stirbt für die Schuld der Schuldigen, der Sünder. Jesus ist unser Opferlamm, er ist für uns gestorben, der Unschuldige für die Sünder, damit der Sünder frei ausgehen kann. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel und der Herr erhörte ihn. Seht ihr, ein Gebet und ein Opfer vollbringt mehr als das ganze Tamtam, die ganze Schlacht, das ganze Heer Israels. Es war ein geistlicher Kampf. Wenn sie beim Herrn waren, war der Herr mit ihnen. Wenn sie sich vom Herrn abgewendet haben, waren auch ihre Feinde stärker. Es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über den Philistern und schreckte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen. Interessant, der Gott Baal war der Wettergott. Der Gott des Donners wurde oft dargestellt mit einem Blitz in seiner Hand. Gott zeigt ihnen hier, wer hier wirklich der Boss ist. Wer wirklich das Sagen hat in seiner Schöpfung. Und die Männer von Israel zogen von Mizpah aus und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen und er gab ihm den Namen Eben-Eser, das heißt der Stein der Hilfe. Und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Stell ein Denkmal auf. Ist manchmal auch gut, dass wir das tun in unserem Leben. Ist gut, ich habe so ein Heft in der Bibel, wo ich mir Dinge reinschreibe, wenn Gott Gebete erhört oder was Gott tut in meinem Leben. Es ist manchmal auch so ein Gedenkstein, dass wir sagen, wirklich bezeugen können, bis hierher war Gott treu, war der Herr treu zu uns, deswegen wird er auch morgen und übermorgen treu sein. Der Herr ist treu. Gedenkstein in unserem Leben. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel, von Ekron bis Gat. Auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Frieden zwischen Israel und den Amoritern. Also wie im Richterbuch, wenn Israel umgekehrt ist, war auch der Herr mit ihnen und hat ihnen Sieg gegeben über ihre Feinde. Genauso wie wenn wir den Herrn völlig hingegeben sind, beherrscht sind vom Heiligen Geist, werden wir ein siegreiches Leben leben. Wandelt im Geiste, heißt es im Galaterbrief, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Lasst euch beherrschen von Gott, von seinem Geist. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens, und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpah und richtete Israel an all diesen Orten. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus, kamen seine Eltern her. Und dort richtete er Israel, auch baute er dort dem Herrn einen Altar bei sich zu Hause. Und das ist vielleicht ein letzter Punkt, den wir heute Abend machen können. steht ein Altar bei dir daheim, in deinem Haus, in deiner Familie. Ein Altar, wo du dem Herrn suchst, persönlich, in deinem Herzen, jeden Tag. Altar steht für Gemeinschaft mit Gott, für Hingabe auch. Ist ein Altar in deiner Familie. Versammelt ihr euch als Familie um Gott im Gebet, in der Anbetung. Das ist, wie wir stark werden. Das ist, wie wir geistlichen Kampf bestehen können, als Familien, als Einzelne, wenn wir auf den Herrn schauen, wenn wir uns um ihn versammeln. Lasst euch ermutigen an diesem Punkt. Wer das noch nicht macht, plant euch das ein, täglich eine Zeit mit Gott allein. Und vor allem ihr Männer, versammelt eure Familien um den Altar des Herrn. Lest gemeinsam in der Bibel, betet, feiert Abendmahl zusammen. Das ist ein Schlüssel, dass wir eins werden, dass wir stark werden, geistlich stark im Herrn. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Und ich danke dir, dass diese Geschichten hier für uns aufgeschrieben sind, dass wir lernen können davon. Und ich bitte dich, dass wir diese Lektionen lernen. Dass wir lernen, dass es nicht um Religiosität geht, um äußere Dinge, sondern um wirkliche Hingabe und wirkliches Leben mit dir. Glauben an dich, Gehorsam, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass wir lernen, nicht gesetzlich zu sein, sondern einfach verliebt zu sein in dich, Jesus. Dass auch wir alle anderen Götzen rausschmeißen aus unserem Leben. Und dass wir uns von dir beherrschen lassen. Weil dann werden wir ein heiles Leben leben. Segne uns, Herr, segne diese kommende Woche. Segne unsere Familien. Halt uns alle nah bei dir. Darum bitten wir. In Jesu Namen. Amen.